Ja, total schön. Schön ist auch schön, wenn die noch kurz im Hintergrund sind, weil ich finde, das zeigt, dass man gestärkt wird in einer Gemeinde. Man stärkt sich gegenseitig. Man ist immer irgendwo in einer bestimmten Art und Weise füreinander da. Man gibt das, was man hat. Und das eine Mal ist es das, das andere Mal ist es das. Aber es ist immer ein Zusammenspiel von ganz vielen Menschen. Gemeinde hat ganz viel damit zu tun, dass wir einander tragen und stützen, eben in allen Bereichen. So, wir haben ja jetzt nochmal mitbekommen von der letzten Woche. Wir haben letzte Woche, wenn ich es jetzt in meinen Worten zusammenfasse, haben wir darüber gehört, dass Gott Menschen führt und dass sein Charakterzug beim Führen eigentlich immer ist, dass er uns aus unseren Sicherheiten rausführt. Also irgendwie hat dieser Gott, der so im Himmel thront, so mächtig und gewaltig, der hat richtig viel Interesse dran, dich aus den menschlichen und irdischen Sicherheiten herauszuführen, hin zu ihm. Und wir haben das letzte Woche an einem schönen Beispiel aus unserer Mitte gehört. Und da ging es um den Bereich Finanzen. Es ging darum, dass Gott eine Familie geführt hat, Sicherheiten loszulassen. Gott hat viele Wege, wie das geschieht. Das haben sie letzte Woche beschrieben. Und er hat viele Wege zu antworten. Und was mich total bewegt, ist die facettenreiche Art Gottes. Ich liebe das, dass gerade wenn du denkst, du könntest Gott fassen, dann zeigt er sich plötzlich da hinten und sagt, hey, diese Seite gibt es auch von mir. Und das ist das Schöne an Gott. Ich glaube, das Herrliche an Gott ist, dass wir als Menschen uns niemals langweilen werden, wenn wir auf seinen Wegen gehen. Wenn wir auf den Wegen Gottes gehen, dann gibt es jeden Tag was Neues zu entdecken. Dann gibt es jeden Tag eine Facette, wo Gott richtig Freude dran hat, uns die zu zeigen. Es gibt leider auch einen ganz traurigen Aspekt daran. Wir Leute, wir Menschen, wir mögen das nicht immer, wenn es Facetten sind, die uns nicht so recht sind. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich denke, das beste Beispiel hat man in Beziehungen, in Ehebeziehungen. Da kommt ja irgendwann der Tag, da siehst du tatsächlich mal eine Facette oder auch mehrere, die dir nicht so gefallen an deinem Partner oder an deiner Partnerin. Und dann heißt es, willst du wissen, wer ich bin? Willst du wirklich wissen, wer ich bin? Oder hast du mehr Interesse daran, einfach zu leben, an mir vorüberzuleben? Das ist eigentlich das Traurige, was man in Ehen oft sieht. Man kann aneinander vorbeileben, weil man die Facetten des Gegenüber nicht erkennen möchte, weil sie einem zu viel sind, weil sie einem nicht gefallen, egal wie auch immer. Wir Menschen neigen dazu, die Facetten, die uns nicht gefallen, auszublenden. Und heute Morgen bin ich hier, um mit euch die Facette Gottes zu ergründen, die er sehr liebt und die uns Menschen aber manchmal schwerfällt, weil sie im ersten Moment nicht sichtbares Glück verspricht, wenn ihr wisst, was ich meine. Sichtbares Glück heißt, dass mir alles zufällt. Unsichtbares Glück heißt, ich muss Gott erkennen können in den Umständen, die im ersten Moment für mich als Mensch keinen Sinn machen. Letzte Woche haben wir gehört, wie Gott von Finanzen befreit hat. Diese Woche möchte ich mit euch etwas anderes anschauen, und zwar Gott befreit von Menschenfurcht. Ich denke, das macht für alle recht viel Sinn, schon dieser eine Satz, aber ich werde ihn natürlich erläutern, erklären, und ihr sollt am Ende der Predigt sagen, Halleluja, ich will befreit sein von Menschenfurcht und ich gehe gern den Weg Gottes dafür. Das lohnt sich allemal. Also Menschenfurcht ist ein interessantes Kapitel, ich denke für eigentlich alle. Was macht Menschenfurcht aus? Menschenfurcht macht aus, dass ich in einem bestimmten Moment, wo Gott mich in eine Richtung ruft, ich eventuell nicht hören könnte, weil es Menschen nicht gefällt. Es könnte sein, dass Menschenfurcht dich eines Tages daran hindert, Gott zu folgen. Darum ist es Gott auch so wichtig, dass es rausgeht aus deinem Herzen. Eine andere Facette von Menschenfurcht ist, dass wir nicht lieben können. Macht es Sinn? Ich erkläre es euch. Lieben heißt, ich kann lieben, obwohl das Gegenüber mir keinen Grund dazu gibt. Herrlich, ne? Also lieben kann ich, obwohl das Gegenüber mir null, null Grund dafür gibt. Da aber stört Menschenfurcht. Wisst ihr wieso? Menschenfurcht sagt, ich reagiere nur auf das, was das Gegenüber sendet. Und jetzt habe ich eine super Botschaft für uns alle. Wir alle haben Menschenfurcht. Dann habe ich noch die bessere Botschaft. Gott sagt, dass es eine Lösung gibt für Menschenfurcht. Es gibt eine Lösung, Und jetzt kommt die allerbeste Botschaft: niemals alleine. Immer mit Gott an meiner Seite. Mit Gott an meiner Seite werde ich jede Facette von Menschenfurcht überwinden und werde zu einem Gefäß von herrlichster und reinster Liebe. Und ich hoffe, das ist allen klar, wenn ich heute Morgen rede, dass ich da nicht vollendet bin. Ich bin auf einem Weg. Und was ich entdeckt habe, gebe ich weiter. Nicht, dass jemand später sagt, Miri, das sieht aber nicht so aus, wie du lebst. Dann sage ich, stimmt, ich bin ja noch auf dem Weg dahin. Aber wenigstens weiß ich schon ein paar Stufen und die gebe ich euch mit. Ich muss einmal kurz trinken, weil ich richtig Durst habe. Also Gott hat wirklich Interesse daran, dass wir ihm folgen können. Und Gott sagt, es gibt zwei Hauptdinge, warum wir Gott nicht folgen können. Das haben wir letzte Woche gehört, das sind Finanzen. Das heißt, du kannst Gott oder dem Mammon dienen. Du kannst nicht beiden Dingen dienen. Also Finanzen müssen aus deinem Sicherheitsdenken raus. Da führt Gott tatsächlich, das werdet ihr sehen. Er wird euch aus finanzieller Sicherheit herausführen. Und das Zweite ist, was er sagt, du bist verflucht als Mensch, wenn du auf Menschen schaust. Was heißt das? Du bist verflucht, weil du niemals in der Tiefe auf den Wegen Gottes wandeln wirst. Du bist verflucht, weil all das, was Gott für dich vorhat, wirst du nicht erreichen, wenn du Menschenfurcht hast, wenn du an Menschen gebunden bist, anstatt an Gott. Das heißt, weil Gott uns liebt, wird er aus beiden Dingen souverän herausführen. Leider nicht so souverän, wie wir Charismatiker oft denken. Wir haben nämlich immer das Gefühl, dann kommt einmal der Geist Gottes und macht und wir sind frei von Menschenfurcht und frei von Geld. So ist es nicht. Warum ist es nicht so? Weil der Mensch nichts behält, was nicht langsam aufgebaut wird. Die Seele ist ein interessantes Instrument. Es würde sich allein lohnen, deswegen Psychologie zu studieren, aber so viel Zeit habe ich nicht. Ich habe es irgendwie durch den Geist Gottes und seine Wege mehr und mehr kennengelernt, meine eigene Seele zu verstehen. Und jetzt kommt der Clou, sie zu lieben. Ich liebe meine Seele, weil Gott sie liebt. Gott hat mich als Gegenüber von ihm geschaffen und ihm war es unglaublich wichtig, dass ich eine Seele habe. Versteht ihr das? Er wollte, dass ich eine Seele habe. Er wollte, dass ich fühlen kann, dass ich denken kann, dass ich sprechen kann. Er wollte das. Darum als Charismatiker, ich kann euch bitten, versöhnt euch mit eurer Seele. Die ist gar nicht so schlecht, wie ihr denkt. Nicht nur der Geist Gottes ist gut. Auch die Seele ist ein wunderbares, wunderbares Geschenk Gottes und sie soll mächtig und kräftig sprechen können, damit Gott Antwort geben kann auf unsere Seele. Also er wird von Menschenfurcht befreien. Und ich nehme euch mal einmal ganz kurz mit in die Psychologie, weil ich finde es immer ganz gut, wirklich zu verstehen, wie groß, wie herrlich Gott ist, aber gleichzeitig seine Prinzipien in der Psychologie wiederzufinden sind. Und zwar gibt es in der Psychologie etwas, was beschrieben wird, wir konfrontieren die Seele mit Angst. Also wenn du zum Beispiel jetzt Menschenfurcht hast, dann sagt die Psychologie dir, konfrontiere deine Angst. Der erste Schritt ist, dass du dir selbst Gedanken machen musst darüber, wovor du Angst hast. Der zweite Schritt ist, dass du langsam anfängst, dich damit zu konfrontieren. Ganz langsam. Und jetzt ist es wunderschön, unser Gott ist eben der Erfinder der Seele. Das heißt, wenn die Psychologie schon so weit gekommen ist, dass sie sagt, konfrontier dich mit der Angst, na wie viel mehr wird Gott dann uns konfrontieren mit unserer Angst? Na wie viel mehr wird er der sein, der uns in unsere Ängste führt? Macht Sinn, oder? Ganz, ganz viele Christen fühlen sich von Gott verlassen in dem Moment, wo sie ihre Angst ins Auge blicken müssen. Sie haben das Gefühl, Gott sieht sie nicht, Gott hört sie nicht, Gott ist nicht da. Die Wahrheit ist, Gott ist genau jetzt da. Ich habe in der Vorbereitung der Predigt so ein paar Sätze gehabt und da dachte ich, die sind lustig, die bringe ich mit rein. Einer ist, Gott zu finden ist nicht schwer, he is everywhere. Gut, ne? Merkt euch den. Also, Gott zu finden ist wirklich nicht schwer. Und zwar ist er genau dort, wo du bist. Immer und überall. Immer und überall, genau dort, wo du bist. Was ist sein Ziel? Sein Ziel ist, dass du befreit bist von Angst. Warum? Es gibt zwei Dinge, die unser Herz blocken. Es ist Angst und es ist Traurigkeit. Das Problem mit Angst und mit Traurigkeit ist, dass wir Menschen gelernt haben, es gut zu umschiffen. Also wir schiffen dann immer sozusagen so gut wie es geht an den Ängsten vorbei, an den Traurigkeiten vorbei, um bloß glücklich auszusehen. Aber Gottes Ziel ist ein ganz anderes. Gott möchte dir jede Angst nehmen vor dem Leben. Das Leben besteht nämlich aus viel mehr Facetten wie Friede, Freude, Eierkuchen. Das Leben besteht aus Auf und Abs. zumindest seit dem Sündenfall. Seitdem die Welt eine gefallene Welt ist, hat Gott mehr als das Interesse, uns mit dem Leben zu versöhnen. Damit, dass nicht alles klappt, damit, dass nicht alles rund ist, damit sollen wir versöhnt sein. Wir sollen versöhnt sein, dass Gott uns nicht versprochen hat, dass die Welt perfekt ist. Aber was hat er uns versprochen? Er ist perfekt. Das hat er versprochen. Er hat versprochen, du sollst in keinem deiner Umstände jemals wieder alleine sein. Niemals in deinem ganzen Leben sollst du das Gefühl haben, verlassen und einsam zu sein, weil ein Umstand nicht so ist, wie du dir gewünscht hast. Das ist eigentlich das große Geschenk, das Gott uns gemacht hat. Und ich möchte mit euch durch die Bibel ein bisschen durchsurfen, wie man heute sagt, und ein paar göttliche Leiter anschauen, je nachdem, wie viel wir schaffen. Ein paar göttliche Leiter und die Lektion, die keinem Leiter erspart geblieben ist. Ich werde nachher sagen, es ist herrlich, weil diese Lektionen, die Gott uns mitgibt, was Menschenfurcht angeht, die befreien uns wirklich, Leiter zu sein. Und was man in der Bibel ganz schön sieht, die Leiter, die das Volk Gottes wirklich geführt haben, waren alles Leiter mit Geduld, mit Liebe, mit Freundlichkeit und mit Demut. Vier Eigenschaften, die der menschlichen Seele nicht angeboren sind, falls das jemand noch nicht weiß. Sie sind der menschlichen Seele nicht angeboren, sondern sie entstehen in einem Leben, wo wir mit Gott leben und er in den Tiefen, in den Traurigkeiten uns begegnen darf. Die erste Person, die ich rausgesucht habe, ist Josef. Wir haben, glaube ich, ein paar Mal schon was von ihm gehört. Ich erkläre ganz kurz sein Leben. Sein Leben war folgendermaßen. Sein Papa hatte 12 Söhne und er war der Lieblingssohn. Josef war immer gepampert, gepudert und musste nie was machen. Dem ging es richtig gut. Das Problem war nur, dass die 11 anderen Söhne mehr und mehr stinkig wurden. Die fanden irgendwann es gar nicht mehr so toll, dass Josef immer herausgestochen ist, dass Josef immer alles bekommen hat. Die Söhne, die anderen, die Brüder wurden richtig böse auf Josef. So böse, dass sie beschlossen haben, ihn zu töten. Gott sei Dank gab es einen Bruder, der gesagt hat, egal wie grausam das ist, was wir durch diesen Jungen erleben, töten tun wir nicht. Aber wir verkaufen ihn. Wir geben ihn weg in die Sklaverei, weil Papa das nicht mitbekommt, wird alles schick. Wir sagen, Papa, der ist getötet worden von einem wilden Tier und der geht einfach weg und wir sind den los. So war der Plan der Brüder. Und so haben sie es auch gemacht. Sie haben den Josef, den bisherigen Lieblingssohn, einfach in die Sklaverei verkauft. Josef hat den Schock überwunden und fängt an, sich in der Sklaverei hochzuarbeiten. Also er fängt an, durch seine Liebe, durch seine Treue, durch seine Hingabe doch einiges an Gunst zu bekommen und er schafft es, in das Haus des zweiten Leiters von Ägypten zu kommen, also des zweiten Königs von Ägypten, wenn man so sagen will. Also ein richtig guter Job, der wird bestimmt nicht mehr geschlagen als Sklave, der hat ein richtig gutes Zimmer, der hat es richtig geschafft, aus seiner eigenen Sache wieder rauszukommen. Und dann passiert Folgendes. Er wird von der Frau des Königs verraten, und zwar verleumdet wird er. Sie sagt plötzlich, also sie will ihn eigentlich verführen, aber er sagt, nee, ich liebe Gott, ich liebe meinen Herrn, den König, ich werde dich nicht antasten. Und die Frau ist so wütend über das, was er tut, dass sie ihn verleumdet und sagt, er wollte mich verführen. Das Ende vom Lied ist, dass Josef im Gefängnis landet. Ganz schön krass ist das, oder? Was soll ich dazu sagen? Josef landet im Gefängnis, obwohl er alles richtig gemacht hat, obwohl er nichts falsch gemacht hat. Er landet im Gefängnis. Ich erkläre euch daran die Wege Gottes, dass ihr es versteht. Ich habe sehr, sehr viel mit Menschen zu tun und eines ist wirklich immer wieder sichtbar. Die Wunden, die mir in meiner Familie oder die mir in meinem frühesten Kindheit zugeführt wurden, die sind hier drin eingeschlossen. Hier drin ganz fest. Und wir Menschen wollen diese Wunden nicht mehr spüren und nicht mehr wahrhaben. Und wir drücken sie weg. Das Problem ist aber, jede Wunde, die nicht getröstet und verarbeitet ist, produziert etwas in unserem Leben. Sie produziert Angst, verdeckte Angst. Es ist keine offenbare Angst, es ist eine verdeckte Angst. Und bei Josef ist es genauso. Er hat sich zwar hochgearbeitet, aber die Angst, wieder so verraten zu werden, diese Angst, wieder so böse eigentlich verachtet zu werden, so böse auch verleumdet, die ist in seinem Herzen drin. Und jetzt geschieht Folgendes. Es passiert ihm genauso. Es passiert ihm so, wie sein Herz es fürchtet. Und jetzt ist es ganz wichtig, dass wir das verstehen. Unsere Wunden, wo wir Angst haben vor Menschen oder Angst haben vor denen, genau das geschieht, weil unser Herz uns genau dahin leitet. Aber dieses Mal möchte Gott der Erlöser sein. Dieses Mal ist es ganz wichtig, dass bei Josef etwas geschieht. Also er merkt, oh Gott, ich habe alles richtig gemacht, wieder alles richtig gemacht und wieder werde ich verleumdet, wieder geht alles den Bach runter, einfach so. Und dieses Mal möchte Gott mit ins Spiel kommen. Kennt ihr das? Solange man denkt, man hätte selber eine Lösung, sucht man danach. Josef wird in dem Moment im Gefängnis klar, okay, ich schaffe es ja noch nicht. Egal, was ich mache, irgendwie holt mich alles wieder ein. Irgendwie holt mich mein Leben wieder ein. Und jetzt ist der Moment, wo eine gewisse Demut eingezogen ist bei Josef. Eine Demut, die Gott erlaubt, an seinem Herzen zu handeln. Die Demut, die anderen andere sein zu lassen, die Schuld der anderen nicht hochzurechnen, sondern auf das eigene Herz zu schauen. Wisst ihr, dass das demütig ist, nicht die anderen schuldig zu sprechen, sondern zu merken, hey, mein Herz hat echt ein Problem. Egal, was links oder rechts gemacht haben, mein Herz hat ein richtiges Problem. Und Josef, so vermute ich, weil er schafft es dann, hat diese Erkenntnis im Gefängnis. Er hat die Erkenntnis, es liegt an meinem Herzen und an niemandem sonst. Gott will mich befreien von meinem eigenen Herzen, von meiner Furcht vor Menschen, damit ich Menschen dienen kann. Ich mache hier einen ganz kurzen Einschub, weil mir das wichtig ist, auch für die Zeiten, die kommen. Die Hauptwunden, die wir haben, sind Wunden, wo Frauen von Männern verletzt sind und Männer von Frauen. Das heißt, du wirst deinen Erlöser meistens in der Ehe finden. Oder du wirst deinen Erlöser in gegengeschlechtlichen Beziehungen finden. Da, wo du merkst, da wird es herausfordernd. Da taucht dein Erlöser auf, weil er möchte dich befreien von den Wunden deiner Vergangenheit. Er möchte dich küssen. Die Tina hat es gerade so schön gesagt. Gott ist heute Morgen hier und er streicht über deine Wunden. Er streicht darüber, wo du Angst hast vor Nähe. Da, wo du Angst hast vor tiefen Verletzungen. Da, wo du schon im Endeffekt dich nicht mehr traust, dich zu öffnen. Und wo diese Furcht dich auch daran hindert, wirklich zu lieben. Das nämlich, was Gottes erstes Gebot ist. Es ist Gottes erstes Gebot. Und ich habe mal gehört, im Himmel die erste Frage und auch die einzige, die uns gestellt wird, wird folgende sein. Hast du gelernt zu lieben? Hast du gelernt zu lieben, wenn die ganze Welt dir ins Gesicht spuckt? Das ist eine richtig gute Frage. Und die hat Josef uns beantwortet. Josef ist also jetzt im Gefängnis. Und er merkt, okay, was ist mit meinem Herzen los? Was ist mit meinem Herzen los? Und er merkt plötzlich, oh Mann, ja, ey, das hat so wehgetan damals, als meine Brüder mich in den Brunnen geworfen haben, als sie mich verkauft haben. Das hat richtig wehgetan. Und jetzt beginnt der Moment, wo Gott dein Herz berühren kann und trösten kann und wieder erfüllen kann mit sich selbst. Und ich habe mir überlegt, dass ich das heute mal richtig, richtig praktisch mache. Ich möchte, dass ihr euch vorstellt, wie Josef in diesem Gefängnis sitzt, völlig ja, eigentlich hoffnungslos, merkend in dem Moment, nichts kann geschehen, ich kann noch so gut sein. Mein Leben holt mich ein. Mein Leben wird mich immer verdammen. Oder gibt es diesen Erlöser wirklich? Gibt es diesen Gott? Und folgendermaßen wird es ausgesehen haben. Josef sitzt in diesem Gefängnis und dann merkt er, er muss sein Herz vor Gott bringen. Und jetzt fängt an, Gott mit seinen liebevollen Worten ihn aufzubauen. Ungefähr so. Josef sagt, oh mein Gott, das gibt's doch nicht. Warum? Warum dürfen alle Menschen mit mir machen, was sie wollen? Warum? Warum bin ich nicht mal jemand von denen, die geliebt und geehrt werden? Warum bin ich der, der immer im Gefängnis landet? Warum bin ich der, den man nie achtet, dem man nie hilft und den man nie liebt? Dann sagt Gott, mein Sohn, ich sehe dich. Mein Sohn, ich liebe dich von ganzem Herzen. Mein Sohn, es tut mir so leid, was die Menschen mit dir machen. Ich will dich lieben und ich will dich erlösen. Ich verspreche dir, egal was sie gemacht haben, ich werde dich herausführen. Ich werde dich herausführen aus dem Gefängnis. Ich werde dich stark machen und ich werde das Wort über deinem Leben erfüllen. Lass deine Peiniger los und glaube mir, dass ich erfüllen kann, was ich gesagt habe. Glaube mir, dass ich wirken kann, was ich versprochen habe. Glaube mir, dass du Menschen nicht bitter sein musst. Glaube mir, dass ich tun werde, was ich gesagt habe. Für die nächsten 5 Minuten leuchten Josefs Augen. Wow! Gott sagt, er wird mich herausführen. Wow! Gott sagt, er liebt mich. Wow! Gott sagt, er verehrt mich. Und jetzt möchte ich euch die Wahrheit sagen. Nach 5 Minuten beginnt das Spiel von vorne. Warum? Weil unsere Seele sehr, sehr viele liebevolle und auferbauende Worte braucht. Unsere Seele ist nicht ein Instant-Produkt, was wir so gerne hätten. Unsere Seele ist ein ganz feinfühliges, tiefes Wesen. Ja, es ist ein Wesen. Es ist was ganz tiefes, feinfühliges. Das heißt, Josef braucht ungefähr 10 Minuten später wieder diese wundervollen Worte des Vaters. Wieder schüttet Josef sein Herz aus und wieder sagt er: Papa, ich will nicht mehr hier sein. Ich habe so die Nase voll. Ich habe alles richtig gemacht. Es ärgert mich. Ich möchte das nicht mehr. Ich finde es schrecklich. Und dann sagt Gott wieder: Mein Sohn, ich sehe dein Herz und ich liebe es. Ich will dir heute sagen, dass ich alles tun werde, was ich dir versprochen habe, und nichts wird dir säumen. Lass nur die los, die dir wehgetan haben. Lass sie los und lass mich der sein, der dich führt an den Ort der Verheißung, der dich trägt, der dich liebt, der dich verbindet. Ich will der sein, der alles erfüllt in deinem Leben. Josef lernt im Gefängnis, die liebevolle Vaterstimme zu hören. Er merkt, er kann eh nichts machen. Es ist ungefähr so, wie wenn du Gottes Gesetz ernst nimmst, du darfst aus der Ehe nicht ausbrechen, dann bist du genau dort an diesem Ort. Dann merkst du, ich will Gottes Gesetz halten, alles wird eng, alles wird mürbe, mein Mann oder meine Frau erfüllt nicht, wonach ich mich sehne. Und jetzt ist die Frage, glaubst du Gott, dass er dich und deine Partnerin oder deinen Partner liebt? Glaubst du das? Glaubst du, dass es kein Fehler war zu heiraten? Es war wirklich kein Fehler. Oder es ist auch kein Fehler, wenn du verliebt bist. Nie ein Fehler. Du wirst an diese Engen kommen, wo Gott dein Herz selber weitet, wo es kein Mensch mehr tut. Weil, wenn du auf Menschen schaust, bist du verflucht. Das heißt, die Ehe ist der perfekte Ort, um zu lernen, zu lieben, wenn dir nicht gegeben wird, wonach du dich sehnst. Es ist der perfekte Ort, um den liebenden Vater zu erleben. Es ist aber auch Freundschaften, es ist alles. Der Vater selbst möchte der sein, der uns erfüllt, der uns Frieden gibt. Und wenn wir uns in Momenten fühlen, wenn uns das Gesetz Gottes einengt, dann tut es das. Weil er der Erlöser sein möchte. Weil er der Vollkommene sein möchte, der wirkt in meinem Herzen mehr als alles andere. Ich habe mal ein ganz schönes Zeugnis gehört von jemandem, und so ging es mir eigentlich auch. Er hat gesagt, wenn du nicht gelernt hast zu lieben und wenn du bis immer in deinem Leben gut vorangekommen bist und bequem warst, dann heirate und bekomm Kinder. Dann lernst du, selbstlos zu lieben. Dann lernst du, dich von Gott füllen zu lassen. Dann lernst du das, und so ging es mir wirklich. Ich habe meine Tochter so geliebt, aber ich habe plötzlich gemerkt, oh krass, wer gibt mir jetzt, was ich brauche? Christoph ist viel unterwegs, ist ja klar, den segne ich, den liebe ich, aber wer gibt mir, was ich brauche? Und dann habe ich angefangen, Jesus genau hierin zu entdecken, zu merken, wow, mein Wohnzimmer ist gefüllt mit Engeln, mein Wohnzimmer ist gefüllt mit Liebe, mein Wohnzimmer ist herrlich und wunderbar, da ist ja Gott. Und mir hat es unglaublich viel Freude gemacht, plötzlich in meinem Alltag Gott zu erleben. Zu erleben, dass er nicht fern ist und nicht weg ist, sondern dass er genau dort, wo ich bin, dort, wo mein Herz eng und ängstlich ist, dort ist er. Und er selbst führt mich diese Wege, wo meine Ängste, mein Herz offen wird. Er selbst ist es, der mich so führt. Das heißt, die Psychologie sagt, Konfrontation ist wichtig mit deiner Angst, und Gott sagt das auch. Gott führt dich in deine Ängste. Und das Allerwichtigste ist, drin zu bleiben. Josef also sitzt in diesem Gefängnis, merkt, es gibt eh keinen Ausweg mehr, also Gott, was denkst du? Gott ist der liebevollste Vater. Er versteht alles. Er versteht jedes Gefühl. Alles, wo du denkst, es ist unchristlich, weiß er von dir schon längst und findet er auch gut, weil er es nämlich bedecken möchte mit sich selbst. Also unchristliche Gedanken gibt es zuhauf, weil die Seele ist menschlich geprägt. Jetzt ist es wichtig, dass du weißt, dass Gott genau diese Gedanken beantworten möchte. Also, wenn du merkst plötzlich, du bist dir unsicher, ob Gott dich und dein Herz liebt, ja, er liebt es. Er liebt alle Gedanken, die du hast, und er liebt es, sie selbst zu beantworten. Er liebt es, als Vater dich nicht zu verdammen, sondern zu lieben, in allen Facetten deines Lebens. Also Josef sitzt da und merkt, diese Vaterstimme, die baut ihn auf. Diese Vaterstimme sagt, Josef, hattest du nicht eigentlich schon immer Angst vor dem Hochverrat? Hattest du nicht, seit deine Brüder dich in den Brunnen geschmissen hatten, immer schon Angst davor? Komm, jetzt nehme ich dich mit und ich heile dich und ich werde dir versprechen, dass nie wieder jemand dir Böses tut, wenn ich dein erster Herr sein darf, wenn ich alle Furcht aus deinem Herzen nehmen darf. Josef, später, als er wirklich der zweite Mann ist, ich mache es jetzt kurz, kommt seine Familie in einer Hungersnot zu ihm und sie haben kein Essen mehr. Seine 11 Brüder, die ihn runtergeschmissen haben, die ihn verfolgt haben. Sie kommen zu ihm und sie bitten ihn, dass er Brot gibt. Und was macht Josef? Er gibt ihnen alles, was sie brauchen. Das ist ein Herz, das von der Vaterliebe transformiert worden ist. Und ich verspreche euch eins, keiner von uns wird das Volk Gottes leiten dürfen in der Fülle, weil Gott sein Volk so sehr liebt, dass er darauf achten wird, ob du lieben kannst, auch wenn alle an dir versagt haben. Kannst du das? Oder musst du in die Schule Gottes gehen? Und die Schule Gottes ist das Leben. Das ist, wenn dein Gegenüber, ob Chef, ob Mann, ob Kinder, egal was, wenn sie nicht liebevoll sind. Wohin gehst du, wenn die ganze Welt dir ins Gesicht spuckt? Du gehst zu Gott, dem Vater. Und du hörst dir von ihm an, dass er mit dir leidet. Du hörst dir an, dass es sein Herz zerbricht, dass du so leidest. Und du hörst dir an, wie er mit dir leidet. Und du hörst seine Worte, wie er dir verspricht, ich werde alles in deinem Leben erfüllen. Und ich werde dich heil machen. Ich mache einmal noch ganz kurz die Geschichte von Mose. Mose ist ein Mann, ein göttlicher Leiter. Es heißt, am Ende seines Lebens, er war der demütigste Mann von allen. Wie ist er eigentlich so demütig geworden? Er ist so demütig geworden, weil er von der ersten Sekunde seines Lebens an ein Flüchtlingskind war. Er hatte keine Heimat. Was er hatte, er ist am Hof des Pharaos, des Feindes seines Volkes, groß geworden. Das heißt, ihr müsst euch vorstellen, in seinem Herzen war immer ein Gefühl von fremd, von verachtet. Ob er wollte oder nicht, das war da drin. Denn er ist nicht bei seiner Familie aufgewachsen, sondern er ist in der Fremde aufgewachsen, bei den Feinden. Und sein ganzes Herz, sein ganzes Leben war davon geprägt, dass er sich gefühlt hat wie auf der Flucht. Was geschieht jetzt, als er 40 ist? Er tötet einen Ägypter in seiner Wut. Und was geschieht? Wieder ist er auf der Flucht. Wieder fühlt er sich wie ein Fremdling. Er muss in die Wüste und wieder hat er keinen Heimatort. Wieder hat er nichts. Versteht ihr das? Unser Leben zieht Kreise, bis sie den Erlöser gefunden haben. Unsere Wunden ziehen uns immer wieder zum gleichen Punkt zurück, bis wir den Erlöser gefunden haben. Wie hat Mose den Erlöser gefunden? So praktisch, wie ich es euch sagen kann. Er hat gesagt, Gott, ich fühle mich so heimatlos auf dieser Welt. Ich finde kein Zuhause. Jetzt bin ich auf der Flucht. Ich muss vor meinem Stiefvater mich fürchten, weil er mich umbringen möchte. Ich habe keine Ahnung mehr, wie ich dieses Leben schaffen soll. Jetzt sitze ich in der Wüste. Ich weiß es nicht. Und wieder kommt Gott nicht als der mächtige Souveräne in sein Leben, sondern 40 Jahre baut er ihn auf mit seinen liebevollen Worten. Er sagt, Mose, ich liebe dich. Mose, ich bin bei dir. Mose, ich bin der, der dich groß machen wird vor deinem Volk. Mose, ich bin der, der dich eines Tages gebrauchen wird. Fürchte dich nicht, ich decke deine Heimatlosigkeit zu mit meiner Liebe. Ich bedecke dich mit meiner Liebe. Ich bin es, der dich bedeckt. Das Alte Testament ist ein Schatten vom Neuen Testament. Das heißt, damals haben die das noch nicht in der Fülle so erlebt, aber es war bereits der Gott, der im Neuen Testament sich zeigt als der Vater aller Vaterschaft. Das müsst ihr verstehen. Mose und Josef haben es nicht explizit so erlebt, aber sie hätten es gekonnt dem Neuen Testament entsprechend. Der Vater aller Vaterschaft wartet auf unsere Herzen. Der Vater aller Vaterschaft wartet genau dort, wo du einsam und verlassen bist, wo dein ganzes Leben gezeichnet ist von Einsamkeit. Da will der Vater aller Vaterschaft dich mit liebevollen Worten aufbauen. Und zwar, weil du ihm glaubst, dass er der Vater aller Vaterschaft ist. Du glaubst ihm, dass er in keiner Situation deines Lebens nicht die besten und die wunderschönsten Worte über dir aussprechen will. Du glaubst ihm, dass er dich tröstet und dich auferbaut. Ganz, ganz viele Charismatiker haben sehr große Angst vor Traurigkeit. Weil es heißt in der Bibel, dass wir Frieden und Freude haben. Aber wisst ihr was? Frieden und Freude kommt in dem Moment, wo ich den treffe, der mir in meiner Entmutigung Mut zuspricht. Das kommt nicht souverän über mich drüber und ich bin ein Wesen ohne Seele. Gott liebt meine Seele. Gott liebt es, der Vater zu sein, der mir gute Worte zuspricht, wenn ich entmutigt bin. Ich liebe das, ich persönlich liebe das, meine Seele auszugießen vor ihm. Und ich liebe es sehr, die Antwort zu bekommen. Die Antwort ist übrigens die, die der beste Vater geben würde. Nie ein Deut daneben, sondern immer genauso. Und das müsst ihr verstehen. In jeder Situation, in der ihr seid, ist es wie in der Psychologie. Er konfrontiert euch mit eurer Angst und jetzt möchte er selbst die liebevollsten Worte hineinsprechen. Er möchte es euch sagen. Er möchte sagen, ich bin der, der bei dir ist. Fürchte dich nicht. Ich bin der, der dein Herz flutet. Ich bin der, der sich vorstellt. Mose hat einen Mann getötet. Und später heißt es, er ist der demütigste Mann auf Erden. Was bedeutet das? Er hat absolute Vergebung seiner Schuld empfangen. Er konnte ein Volk Gottes dann führen, ich weiß nicht, ob ihr die Geschichte kennt, als sie alle gegen Gott rebellieren. Also Gott führt sie mit Wundern und Zeichen heraus. Gott selbst macht Wunder und Zeichen und das Volk Israel folgt ihm nach. Und nach kurzer Zeit schon verleumdet ganz Israel Gott. Und jetzt gibt es nur einen Mann, der einsteht für die Sünde des Volkes. Warum? Weil Gott für seine Sünde eingestanden ist. Gott ist für die Sünde dieses Mannes eingestanden, so dass Mose wusste, Gott vergibt jede Schuld auf dieser Erde. Er wird mir nicht vorrechnen, was ich getan habe, sondern er wird mich erlösen. Und so wird er jetzt dieses Volk erlösen. Und es ist wunderbar, genau solche Leiter brauchen wir. Wir brauchen Leiter, die durch die Stimme des Vaters erweckt worden sind, die nicht an ihrer eigenen Schuld kleben bleiben, die auch nicht an der Schuld der anderen kleben bleiben, sondern immer den Vater finden. Das ist herrlich. Und jetzt möchte ich euch noch eine Geschichte vorlesen, die ist glorreich geendet in der Bibel, aber ich will euch heute mal ein Detail mitnehmen, das man ganz oft überliest, wo ein Mann, ein Leiter, sich nicht hat von Ablehnung reinigen lassen, wo ein Mann, ein Leiter, es nicht wohl geschafft hat zu erkennen, dass Gott ihn ruft in etwas. Und ich möchte es mit euch anschauen, und zwar, ihr werdet jetzt staunen, weil ihr habt diesen Mann noch nie so kennengelernt, weil er ist eigentlich sehr hoch gelobt in der Bibel, ist er auch. Ich möchte von ihm nichts diskreditieren, ich möchte nichts von ihm wegnehmen. Ich möchte euch nur eine Facette zeigen, was er am Anfang seines Dienstes gemacht hat, weil er nicht die einladende Stimme Gottes gehört hat. Elisa im 2. Könige 2, Vers 23 bis 25. Ich roll die Geschichte von hinten auf, weil es einfach herrlich ist. Also ich liebe es auch, Gott in der Bibel zu erkennen. Ihr müsst einfach mal die Bibel lesen mit einem offenen Herzen. Das ist herrlich. Also Elisa ist gerade ganz am Anfang seines Dienstes, hat noch nicht viel gesehen, noch nicht viel gehört von Gott. Bisher immer nur mit Elia, nie alleine. Und jetzt macht Elisa eine, also die Stadt hat kein Wasser mehr. Das Wasser ist vergiftet im Brunnen. Und die rufen Elisa her und sagen, Elisa, mach du das. Elisa, sein erstes Wunder, ich weiß nicht, ob er aufgeregt war oder wie auch immer. Jedenfalls schafft er es am Ende auf jeden Fall, diese Quelle wieder reinzumachen. Er ist hochgelobt, super, alles klasse. Und jetzt passiert Folgendes. 2. Könige 2, 23. Und er ging hinauf nach Bethel. Und als er den Weg hinanging, kamen kleine Knaben zur Stadt heraus und verspotteten ihn und sprachen zu ihm, Kahlkopf, komm herauf, Kahlkopf, komm herauf. Und er wandte sich um. Und als er sie sah, verfluchte er sie im Namen des Herrn. Da kamen zwei Bären aus dem Walde und zerrissen 42 von den Kindern. Könnt ihr echt weinen, weil es ist nicht das Herz Gottes. Spott. Kinder spotten immer. Man muss sie erziehen, dass sie nicht spotten. Das heißt, es sind 42 Kinder. Die sind einfach kindlich gewesen. Die haben einfach gesagt, Kahlkopf, komm heraus. Und Elisa verflucht sie. Versteht ihr das? Gott hat Elisa Autorität gegeben. Wie er Mose Autorität gegeben hat und Josef. Josef hätte sagen können, ihr kriegt nichts von mir zu essen, ihr Brüder. Ihr habt alles mit mir gemacht, weg mit euch. Mose hätte das ganze Volk Israel in der Wüste sterben lassen. Das hat Gott gesagt. Aber Mose hat es nicht gemacht. Warum? Weil sie in Verleumdung, in Bösem von Menschen den Vater gefunden haben. Sie haben ihn gefunden, aber Elisa nicht. Elisa lässt 42 Kinder zerreißen. Ich möchte euch hier sagen, das ist nicht das Herz Gottes gewesen. Gott hat Elisa Autorität gegeben. Aber er wollte nicht, dass er 42 Kinder von Bären zerreißen lässt. Das ist nicht das Herz Gottes. Was ist also mit Elisa passiert? Warum hat Gott ihn das tun lassen? Ich glaube, damit wir was lernen können heute. Und ich zeige euch gleich die Stelle davor, wo Elisa hätte eigentlich vorbereitet werden sollen, mit Ablehnung umzugehen. Aber wo Elisa es nicht hört. Wo Elisa denkt, das ist einfach mal so ein Umstand im Leben und können wir drüber gehen. Aber so war es nicht. Er hätte vorbereitet werden sollen, mit Ablehnung umzugehen. In Liebe zu reagieren, wie Josef und Mose. Und ich möchte euch heute Morgen einfach ermutigen, wenn wir in Umständen sind, wo unser Herz schreit, wo wir Angst haben, wo wir traurig sind, dann ist das kein Zufall. Dann ist Gott da, um unser Herz mit seinen liebevollen Worten zu bedecken. Schäm dich nicht für deine Angst und schäm dich nicht für deine Traurigkeit, denn Gott ist der Erlöser durch seine liebevollen Worte. Durch seine liebevollen Worte, die wir Tag für Tag, Stunde für Stunde hören müssen. Stunde für Stunde, wenn du Angst hast, komm zu ihm, denn er möchte es tun. Bei Elisa sieht es folgendermaßen aus. Also scheinbar war er nicht vorbereitet für Ablehnung. Und ich zeige euch jetzt, wo man das genau lesen kann. Und zwar in 2. Könige 2 bis 6. Und Elia, das ist eben sein Meister, was auch immer. Elia sprach zu Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt. Elisa aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie hinab nach Bethel kamen, gingen die Prophetenjünger, die in Bethel waren, heraus zu Elisa und sprachen zu ihm. Weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweig nur still. Und Elia sprach zu ihm, Elisa, bleib du hier, denn der Herr hat mich nach Jericho gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Und als sie nach Jericho kamen, traten die Prophetenjünger, die in Jericho waren, zu Elisa und sprachen zu ihm, weißt du auch, dass der Herr heute deinen Herrn von dir wegnehmen wird? Er aber sprach, auch ich weiß es wohl, schweigt nur still. Und Elia sprach zu ihm, bleib du hier, denn der Herr hat mich an den Jordan gesandt. Er aber sprach, so wahr der Herr lebt und du lebst, ich verlasse dich nicht. Hier wird Elisa wird fünfmal darauf hingewiesen, dass der, an dem er hängt, der ihm alles zeigt, der bei ihm ist, dass der gehen wird. Fünfmal. Und ich möchte es so praktisch machen. Elia war sein Herr, sein Meister. Elia war der, dem er alles geglaubt hat. Und wenn Elia etwas gesagt hat, dann hat es Elisa getan. Aber hier sehen wir, dass Elisa nicht erkennt, dass Gott selbst durch Elia spricht, bleib du hier. Warum macht Gott das so? Ganz einfach. Gott weiß, dass Elia bald weg sein wird. Und Gott weiß auch eines. Wenn Elisa nicht selbst den Vater findet, wenn Elisa nicht selbst weiß, wer Gott der Vater ist, wird er nicht lieben, wie ein echter Leiter lieben sollte. Er wird es nicht tun. Das sehen wir daran, dass er 42 Kinder kurz danach zerreißen lässt. Er wird es nicht tun. Ich möchte euch heute mitnehmen in das Gefühl von Elisa, weil Gott liebt Gefühle. Elisa spürt in seinem Herzen, dass der, den er liebt, der, von dem er viel gelernt hat, dass der bald nicht mehr an seiner Seite sein wird. Was passiert jetzt mit Elisa? Etwas, was wir alle allzu gern tun. Wir drücken unsere Angst, unsere Einsamkeit einfach runter. Sagen, nee, wird nicht so schlimm werden, alles wird gut. nee, alles gut. Und er ist eigentlich nicht fähig zu erkennen, dass Gott ihn darauf aufmerksam machen will, dass er bald eine tiefe Einsamkeit fühlen wird. Und dass er ihn eigentlich bittet, fünfmal, Elisa, bleib hier, ich will dir begegnen. Elisa, es ist dran, dass du ziehen lässt, den Elia, denn ich will dich haben. Ich will dir begegnen. Elisa, hörst du mich? Ich will dein Vater sein. Ich will der sein, der dich liebt, der dich bedeckt, der dich glücklich macht. Ich will der sein, der dir zeigt, wie die Wunder und Zeichen funktionieren. Ich will das sein. Elisa sieht es nicht, weil er einfach, und so sind wir alle, deswegen sprechen wir nicht schuldig, wir wollen nur von ihm lernen, weil er einfach Angst hat vor der Traurigkeit und der Einsamkeit, die in seinem Leben offenbar wird, wenn er es erkennt. Das heißt, er lässt die Wege Gottes nicht zu. Das Schöne ist, das habe ich euch gesagt, Elisa wird in der Bibel nicht einmal diskreditiert. Es wird von ihm nie gesagt, dass es ein schlechter Mann war, nichts von alledem. Wir lesen nur, dass er 42 Kinder zerrissen hat. Wir lesen nichts Schlechtes. Noch nicht mal die Bibel erlaubt noch nicht mal ein schlechtes Wort über diese Aktion. Versteht ihr das? Gott ist so gut, er deckt uns zu. Aber Gottes Herz hat bestimmt geblutet, als 42 Kinder der Macht und der Autorität von Elisa entgegengestellt wurden letztendlich. Ne? Also versteht ihr? Gott gibt uns Autorität, Gott gibt uns Macht, aber er will einen Charakter, der voll ist mit Güte und Freundlichkeit. Ein Charakter, der nicht auf seine eigenen Werke schaut und wie gut man es gemacht hat, sondern ein Charakter, der es zulässt, dass Gott durch die einfachen Umstände des Lebens, da wo dir jemand nicht ins Gesicht lacht, wo du den Vater hörst, der sagt, ich lache aber mit dir, ich bin dein Freund, ich bin der, der dich glücklich macht. Das heißt, Elisa hat 5-mal es ganz schön zur Seite gepackt und gesagt, alles okay, ich laufe mit ihm mit bis zum Schluss, ich verlasse dich nicht. Es kann gut sein, dass Elisa einfach in seinem Herzen gehofft hat, dass Elia bleibt. Aber Gott ist ein guter Gott. Darum spricht er ihn 5-mal an. Sag du, der wird bald weg sein. Weißt du das? Weißt du, dass es dran ist, mich selbst kennenzulernen? Und ich möchte für die, die denken, dass ich das nicht richtig gelesen habe, noch die Beweisstellen antreten. In 2. Könige 2, Vers 14. Also in 2. Könige 2, Vers 12, da heißt es, Elisa aber, als er sieht, dass Elia weggenommen wird, also Elia wird dann in den Himmel genommen, da schreit Elisa, mein Vater, du Wagen Israels und sein Gespann. Und er sah ihn nicht mehr. Also wir lesen erstmal, dass wirklich Elisa bis zu diesem Moment Elia als seinen Vater anerkannt hatte. Es wäre dran gewesen, in den Zeilen davor Gott als Vater zu kennen. Gott immer mehr als Vater zu kennen, damit, wenn sein Herr genommen wird, er fähig ist, den Vater zu kennen. Und jetzt kommt etwas, das hat mich total bewegt, als ich es gelesen habe. Jetzt quasi spürt er, dass dieser Mangel offen ist. Jetzt spürt er plötzlich, dass er einsam und verlassen zurückgeblieben ist. Und was tut Elisa? Da fasste er seine Kleider, zerriss sie in 2 Stücke und hob den Mantel auf, der Elia entfallen war, und kehrte um und trat wieder an das Ufer des Jordans. Und er nahm den Mantel, der Elia entfallen war, und schlug ins Wasser und sprach, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Und schlug ins Wasser. Da teilte er sich nach beiden Seiten und Elisa ging hindurch. Ich sage das jedes Mal und ich werde nicht müde, das zu sagen. Gott liebt Wunder und Zeichen. Aber das Erste, was er von uns will, ist unser Herz. Wisst ihr etwas? Als Elisa den Stock aufs Wasser schlägt, da antwortet Gott. Aber ich möchte euch noch was über das Herz Gottes verraten. Das Herz Gottes schmerzt, als Elisa offenbar macht, dass er Gott nicht als seinen persönlichen Gott kennengelernt hat. Elisa sagt, wo ist nun der Herr, der Gott Elias? Glaubt ihr, dass Gott sich gewünscht hätte, dass Elisa sagt, mein Gott, mach mir einen Weg? Glaubt ihr, dass Gott sich so gewünscht hat, darum spricht er ihn 5-mal im Vorfeld an und sagt, hey, du sollst mich kennen. Hey, du sollst mich kennen. Schau nicht auf die anderen, schau nicht darauf, was die anderen tun oder nicht tun. Du sollst mich kennenlernen, verfolge mich. Hey, Elia wird gehen. Ich will da sein. Ich möchte euch sagen, wie es nach dem Plan A Gottes gelaufen wäre. So wie ich meinen Gott kenne und wie ich erlebe, dass er ist. In dem ersten Mal, wo Elia sagt, bei 2. Könige 2, bleibe du hier, denn der Herr hat mich nach Bethel gesandt, da hätte Elisa Folgendes sagen sollen. Oh mein Elia, nein, bitte geh nicht fort von mir, aber ich weiß, du musst gehen. Und dann wäre er in seine Kammer gegangen und hätte gesagt, Gott, jetzt bin ich alleine. Ich werde alleine sein und ich bitte dich, dass ich dich sehen kann, wie Elia dich gesehen hat. Lass mich dein Herz sehen. Dann hätte Gott gesagt, du darfst mein Herz sehen. Sprich nur, was deine Seele bewegt. Dann hätte Elisa gesagt, Gott, ich fühle mich so einsam wie noch nie. Du hast mich an Elias Seite gestellt. Du hast mich an Elias Seite gestellt, Gott. Und nun hast du ihn weggenommen. Gott, was tust du? Warum tust du mir das an? Und dann hätte Gott gesagt, weil ich dich sehr liebe und ich dein Herz berühren will. Ich will es sein, der deine Einsamkeit bedeckt und ich will es sein, der dich glücklich macht. Glücklicher als Elia es jemals könnte. Ich bin der Gott, den du kennenlernen sollst. Ich bin der Gott, dem du gehören sollst. Und Elisa hätte gesagt, welch wunderbare Liebe finde ich in deinen Worten. Welch wundervollen Gott finde ich in dir, der all meine Einsamkeit stillt und all meine Tränen tröstet. Dann hätte Elisa genau wie Josef und Mose das jeden Tag wiederholt. Jeden Tag hätte er in seiner Einsamkeit Gott erlebt. Gott hatte gesagt, ich sehe deine Einsamkeit und ich bin der, der das jetzt ausflutet. Ich habe dich nicht verlassen, sondern ich habe dich gerufen zu mir. Ich habe dich gerufen an mein Herz. Und Elisa hätte 42 Kinder leben lassen. Er hätte sie geliebt mit einer Liebe, die er dort kennengelernt hätte, wo er verlassen worden ist, wo Gott selbst diese Dinge in Bewegung gesetzt hätte. Und ich möchte euch heute Morgen um eines bitten. Gott führt uns in unsere Angst. Gott führt uns da hinein, wo unsere Einsamkeit vor Augen ist. Er führt uns genau dort hinein, wo wir uns nicht mehr wertvoll fühlen. Er führt uns genau dort hinein, wo wir das Gefühl haben, wir haben alles falsch gemacht. Er führt uns genau dort hinein, wo unsere Angst offenbar wird. Die Frage, bin ich noch geliebt oder bin ich es nicht? Er führt uns genau dort hinein, wo wir das Gefühl haben, jetzt haben wir gerade jemanden gefunden und jetzt geht er schon wieder weg. Gott, bist du das? Und Gott sagt, ja, ich bin das. Ich bin das, der dein Herz selbst bedecken möchte. Ich bin das, der deine Einsamkeit stillt. Und ich bin es, der dich zu einem Leiter machen wird, der lieben kann. Ein Leiter, der wirklich lieben kann, der gelernt hat, dass Gott in der Einsamkeit ist. Ich möchte noch ein sehr, sehr trauriges Beispiel. Elisa ist ja gar nicht so traurig, es sind nur 42 Kinder. Ich möchte ein noch viel traurigeres Beispiel euch zeigen. Und zwar möchte ich euch den Saul vorstellen. Wir haben alle schon von ihm gehört. Saul wurde aus einem stinknormalen, ordinären Leben direkt als König berufen. Also Israel will unbedingt einen König haben. Gott sagt, wenn ihr einen haben wollt, dann gebe ich ihn euch. Und so wird Saul sehr, sehr unvorbereitet in das Königtum hineingebracht. Also keinen Charakterschliff, nichts von all dem, was er brauchte. Und er sitzt jetzt da als König und er findet es super, dass er bejubelt wird. Alles ist toll, alles läuft prima. Und dann fängt es an, dass man von David hört. David ist ein Mann, der hat gerade Goliath besiegt. Super Sache. Und jetzt fängt bei Saul an, und das möchte ich euch wirklich sagen, Unsicherheit, die nicht von Gott bedeckt wird. Unsicherheit führt zu negativen Dingen. Und bei Saul fängt es an, dass er depressiv wird. Es kommt ein böser Geist, der sich in diese Unsicherheit hineinsetzt. Also Saul merkt plötzlich, oh, da ist so ein junger Mann, der wird aufsteigender Ast. Alles irgendwie blöd. Und Saul müsste jetzt etwas verstehen. Und das möchte ich euch heute einschärfen. Gott selbst führt Saul in Unsicherheit und Angst. Gott selbst ist es, der Saul spüren lässt, hey, ich habe nie Wert bekommen und jetzt kommt da so ein kleiner Hintelpinsel und macht irgendwie alles besser als ich. Wow, ich bin wütend. Wow, Gott, warum hast du mich als König eingesetzt? Und jetzt kommt da so ein kleiner Hans. Was soll das? Saul soll sein Herz spüren lernen. Und jetzt soll er sich nicht verdammen, sondern soll umso mehr den Herrn erleben. Und zwar wie? Wieder. Ich mache es so praktisch, dass ihr wirklich wisst, wie gut die Stimme des Vaters ist. So, folgendermaßen. Saul völlig wütend, völlig entbrannt, völlig unsicher, alles in ihm steht auf. Und jetzt kommt der Vater und sagt, Saul, es ist gut, dass du dein Herz spürst. Ich kenne dein Herz. Ich weiß, wie du es meinst. Ich habe dich als König eingesetzt und ich werde dein Königtum nicht verändern. Ich werde es nicht wegnehmen von dir, sondern ich werde David an deiner Seite groß werden lassen. Und wenn du stirbst, dann werde ich David einsetzen. Ich will dich bedecken, weil Saul hatte nie gelernt, bevor er König wurde, was es heißt, mit Unsicherheit und Angst umzugehen. Aber als König ist es sehr wichtig, mit Angst und Unsicherheit umzugehen. Oder glaubst du, wie Hitler, warum hat er alle getötet? Warum ist Putin gerade auf dem Vormarsch? Weil er nicht gelernt hat, dass sein Herz in Unsicherheit von jemandem getragen und geliebt wird, bestätigt wird, sodass ich nicht meine Macht missbrauchen muss, sondern ich kann meine Macht einsetzen für die. Jesus sagt, ich bin gekommen zu dienen. Und das ist, was wir tun sollen. Darum ist es so wichtig. Und bei Saul, es wäre genau das gleiche Spiel gewesen. Jeden Tag neu hätte er schon erleben sollen, dass dieser David ihn verunsichert. Und er hätte sagen sollen, Papa, was denkst du? Und dann sagt Gott, du, ich habe dich eingesetzt. Ich werde dich auch erhalten. Ich bin der, der dich liebt. Ich bin der, der deine Unsicherheit bedeckt. Ich liebe dich von ganzem Herzen. Saul, fürchte dich nicht. Ich liebe dich. Dann wäre nicht geschehen, was dann geschehen ist. Ich möchte die Geschichte ganz kurz machen. Saul wird so mit diesem bösen Geist malträtiert, dass er versucht, David zu töten. Also das möchte ich euch wirklich sagen. Angst und Unsicherheit bringen keine gute Frucht, wenn sie nicht vom Vater bedeckt sind. Und das Problem ist, dass die Macht über Saul so gewaltig wurde, dass er David töten wollte. Und er selbst, als David ihn dann nicht tötet, obwohl er es könnte, kehrt Saul nicht um. Saul bleibt so, wie er ist, weil er nicht gelernt hat, zu lieben. weil er nicht gelernt hat, dass überall, wo er Angst hat und unsicher ist, Gott der Vater ihn mit seiner Liebe zudecken möchte. David hat es gelernt. Darum kann er in dem Moment, wo er könnte Saul töten, tötet er Saul nicht, sondern er bleibt weiter in Flucht vor Saul, obwohl er hätte sich das Königtum in einer Sekunde nehmen können. Hätte er. Aber er hat gelernt, im Vater Unsicherheit und Angst bedeckt zu bekommen. Nicht abhängig zu sein von Menschen und letztendlich auch nicht vom Geld, weil wenn er König geworden wäre, hätten sich alle seine Sorgen erledigt gehabt. Er hat gewusst, nein, mein Gott sorgt für mich und mein Gott wird mir zur rechten Zeit alles bringen. Und ich möchte das heute Morgen sagen, ihr könnt aufstehen. Ihr könnt auch die Musik reinmachen. Gott zu finden ist nicht schwer. He is everywhere. Gott zu finden heißt, mein Herz zu sehen. Das heißt, meine Angst und meine Unsicherheit nicht zu bedecken. Gott zu sehen heißt, ich erkenne, dass ich in keinem Umstand bin, wo Gott nicht der Herr ist. Das heißt, ich erkenne, dass wenn durch Menschen ich mich wieder verunsichert fühle, wenn ich mich durch Menschen wieder in Angst sehe, dann ist es der Herr, der mich sehen lässt, was in meinem Herzen ist. Es ist der Herr, der mich befreien möchte. Es ist der Herr, der nicht wusch macht, sondern der sich vorstellt als der Vater, der all meine Einsamkeit sieht und liebt, der mich so liebt, wie ich bin, der mich liebt mit all meiner Seele, mit all meinen Fragen, mit all meinen Gedanken, der es liebt, mein Tröster zu sein, wenn alle anderen an mir versagen, der es liebt, der zu sein, der mich glücklich macht in der Tiefe, der es liebt, mir Wert zuzusprechen, wenn ich mir nicht mehr Wert zusprechen würde, der es liebt, mein Gott zu sein. Wo ist nun der Herr? Der Gott Elias. Wo ist nun der Herr, dein Gott? Heute Morgen möchte ich, dass ihr Gott eine Antwort gebt. Ob ihr die sein wollt, die Gott selber kennt, oder ob ihr die sein wollt, die nur vom Hörensagen mitgelaufen sind. Gott ist heute Morgen hier. Der sagt, mein Sohn, meine Tochter, wenn du dich einsam fühlst, dann klag nicht die Menschen um dich herum an. Dann komm zu mir. Mein Sohn, meine Tochter, wenn du Angst hast, such keine Lösung, sondern such mich. Ich will dich bedecken. Ich will deine Angst bedecken. Ich will dir sagen, dass ich für dich sorgen werde in jeder Lage deines Lebens. Mein Sohn, meine Tochter, du bist nicht zufällig in einer Lage, wo du dich selbst nicht mehr rausholen kannst. Mein Sohn, meine Tochter, wie sollst du nun meine väterliche Liebe erleben? Wie sollst du nun erleben, wie viele gute Worte ich für dich habe? Du sollst erleben, dass der Himmel voll ist mit guten Worten für dich, mein Sohn, meine Tochter. Mit guten Worten, die deine Seele aufbauen können. Mein Sohn, meine Tochter, du sollst nicht Glauben als Leistung vollbringen. Du sollst deine Seele vor mir ausbreiten, dass ich sie mit all meiner Liebe bedecken kann. Breite deine Seele aus, ich habe sie dir geschenkt. Ich habe dir deine Gefühlswelt geschenkt, ich habe sie dir geschenkt. Ich habe deine Gefühle geschenkt, lass sie vor mir lebendig sein. Lass sie lebendig sein, meine Tochter, mein Sohn. Lass sie lebendig sein. Da teilte sich nach beiden Seiten das Wasser und Elisa ging hindurch. Heute Morgen möchte Gott dich einladen, dass du in dein neues Land, in dein verheißenes Land nicht kommst durch richtige Aktionen, nicht durch Glauben, nicht dadurch, dass du den Stab aufgenommen hast, nicht dadurch, sondern dadurch, dass du ihn gefunden hast. Dass da, wo du im Gefängnis saßt, unschuldig, oder da, wo du in der Wüste geflohen bist wegen deiner eigenen Schuld, da möchte dir Gott begegnen. Gott wirbt um unsere Herzen, weil er weiß, dass eine mächtige Ausgießung kommen wird. Aber sie bringt uns nichts, wenn wir nicht ihn gefunden haben in der Einsamkeit. Sie bringt uns nichts, wenn wir nicht glücklich sind durch ihn. Wenn wir alle Leiter sind von Tausenden und Abertausenden und du nicht gelernt hast, aus dem verborgenen Ort zu leben, aus dem Ort des Vaters, was bringt dir die Ausgießung des Geistes? Was bringt es dir, wenn du ihn nicht erkannt hast? Was bringt es dir, wenn der Vater nicht deine Wunden bedecken darf? Und wenn der Vater nicht dein Erster und dein Letzter sein darf? Gott wird uns alles liebevoll vor Augen führen, wo er nicht der Erste und nicht der Letzte ist, der unsere Einsamkeit bedeckt. Gott wird uns liebevoll vor Augen führen, wo wir Menschenfurcht haben, weil wir reagieren auf Menschen. Gott wird uns liebevoll vor Augen führen, wo wir nicht in Liebe reagieren können, weil unser Herz zu verwundet ist. Und Tina hat es irgendwie heute Morgen gesagt im Lobpreis, Gott ist heute Morgen hier. Du erlebst gerade Situationen in deinem Leben und Gott zeigt dir heute Morgen, du, das ist, wie du es in deiner Familie damals erlebt hast. Diese Verachtung, dieses Nicht-Geliebt-Sein, dieses Verlassen-Worden-Sein. Aber ich will dein Gott sein, der in der Verlassenheit auftaucht. Ich will dein Gott sein, der dich dann liebt, wenn dich keiner mehr liebt. Ich will dein Gott sein. Mich zu finden ist nicht schwer. I am everywhere. Ich bin überall, wo du bist. Und ich liebe es, dein Herz zu trösten. Im Psalm 80 heißt es, Herrgott Zebaoth, tröste uns wieder. Lass leuchten dein Antlitz, so genesen wir. Fürchte dich nicht vor der Traurigkeit, die Gott offenbart. Fürchte dich nicht, denn er ist der Tröster dieser Welt. Er ist der, der sein Angesicht leuchten lässt über denen, die sich trösten lassen. Denn das Angesicht Gottes hat sehr viel mit Begegnung zu tun im Herzen. Und Herzensbegegnungen finden nur dort statt, wo unsere Gefühle offenbar sind. Man kann einem Herzen nur dann begegnen, wenn es offen ist, wenn es fühlen kann. Und das sage ich jetzt heute Morgen. Jeder von euch soll offene Augen, offene Ohren haben, zu sehen, wenn deine Gefühlswelt wieder aktiv ist. Wenn du wieder fühlst, wie damals und dieses Mal Gott dich liebt. Dieses Mal Gott dir zuspricht. Lass los die Menschen, die dir wehtun. Komm zu mir, mein Kind. Lass los die Menschen, die dich verachten, die dich treten. Komm zu mir, mein Kind. Ich trete dich nicht und ich verachte dich nicht. Ich will dich führen, dass du deine Angst sehen kannst und dass ich antworten kann. Ich will dich führen, denn ich liebe dich von Herzen. Und dann wirst du am Tag, wenn du in das neue Land gehst, wirst du sagen, wo ist mein Gott? Wo ist er? Und du wirst wissen, dass er antwortet, bevor du das letzte Wort gesprochen hast. Weil du ihn kennst als den, auf den du dich verlassen kannst. Weil du weißt, dass er in deiner Not dich nicht verlassen hat. Weil du weißt, dass er dir alles vergeben hat. Weil du weißt, dass er Leiter braucht, die demütig sind. Leiter, die wissen, dass ihnen die Sünden vergeben sind. Leiter, die lieben. Leiter, die lieben. Leiter, die nicht selbstgefällig auf das Volk herunterblicken. Leiter, die Fürbitte tun. Leiter, die wissen, dass Gott barmherzig ist. Leiter, die ihn kennengelernt haben in ihrer Einsamkeit, in den Stunden, wo sie verraten und verkauft waren. Verraten und verkauft, aber geliebt von Gott. Verraten und verkauft, aber geliebt von Gott. Jetzt könnt ihr die Musik lauter machen und ich möchte, dass jeder in seinem Herzen Gott selbst antwortet auf diesen Ruf, ihn zu kennen. Auf diesen Ruf, Gott selbst zu kennen, in den Stunden der Einsamkeit, der Angst und der Trauer. Und ihr werdet ihn kennen, denn er wird sprechen, wie ein Vater spricht. Gottes Geist, wir bleiben alle an unseren Plätzen, weil Gottes Geist antwortet jetzt selber auf die einzelnen Herzen. Gott ist jemand, der reagiert auf unsere Herzen. Gott ist jemand, der wirklich reagiert auf die Herzen. Sascha, über dir sehe ich, dass der Herr sagt, du bist ein treuer Sohn. Du bist ein treuer Sohn in meinen Augen. Ich werde dich herausführen aus der Enge und ich werde dich glücklich machen. Ich werde der sein, der dein Herz in der Tiefe begegnet. Du hattest keinen Vater, aber ich werde dein Vater sein. Ich werde dich nicht allein zurücklassen, sondern in jeder Situation dein Vater sein. Ich sehe, dass Gott jetzt durch die Reihen geht und er wird einzelne von euch am Herzen wirklich tief berühren und wird Wunden einfach wirklich mit seiner Liebe bedecken, da wo du dich immer einsam gefühlt hast. Da, wo du nie gewusst hast, dass wirklich jemand Interesse an dir hat. Und Gott streicht über die Herzen jetzt. Er hört auf das, was du sagst und er streicht über dein Herz. Und Gott wird einzelne von euch auch physisch berühren. Er streicht über die Herzen und er streicht über den Körper. Er sagt, du sollst kein Kind sein, das Leid alleine tragen muss. Du sollst kein Kind sein, das sein Leid alleine tragen muss. Seht, dass Gott sagt zu manchen von euch, ihr habt nie jemanden gehabt, der euer Herz begegnet wäre. Ihr wisst gar nicht, was das heißt, wenn jemand auf das Herz eingehen kann. Und ich möchte dich genau hier trösten. Trösten, wo du nie jemand erlebt hast, der dein Herz gesehen oder auch nur gespürt hätte. Wenn du in einem Raum warst mit Menschen, dann bist du immer einsam geblieben. Gott sagt dir, du sollst nicht mehr einsam sein unter Menschen. Du sollst meine Liebe erkennen, dass ich dein Herz liebe, dass ich deine Gedanken liebe, dass ich dich liebe, so wie du bist. Dass ich es liebe, wenn du traurig bist, dich zu trösten. Dass ich es liebe, wenn du Fragen hast, sie zu hören. Dass ich es liebe, wenn du du bist. Schäm dich nicht. Schäm dich nicht, wenn du an manchen Stellen überfordert bist. Komm zu mir. Ich will dir Kraft geben. Ich will dir Kraft geben. Schäm dich nicht. Wenn du Angst hast, dann will ich dir Mut zusprechen. Dann will ich dich trösten. Schäm dich nicht für deine Seele. Schäm dich nicht, denn ich habe sie dir geschenkt. Ich habe sie dir geschenkt. Und ich will der Vater sein, der sie beantwortet. Ich will deine Seele beantworten, so wie sie nie beantwortet worden ist. Ich will deine Seele beantworten. Ich bin ein guter Vater, der dich in deine Ängste führt. Die Psychologie weiß es schon. Komm, sieh du mich auch. Wenn du in Situationen bist, wo deine Angst offenbar ist, bin ich es, der dich führt. Dann bin ich es, der mit dir zusammen durchgehen will, der all deine Angst verwandelt in Mut und Zuspruch. Ich will dir Zuspruch sein. Ich will der sein in deiner Angst, der dir begegnen darf, der dich trösten und lieben darf, wie ein Vater dich tröstet und liebt. Komm, entdecke mich. Komm, entdecke mich. Komm, entdecke mich in deinem Herzen. Gott sagt wirklich zu einigen von euch, bald schon wirst du dich fühlen wie im Gefängnis. Bald schon wirst du dich fühlen, als ob ich dich verlassen hätte. Und dann denk daran, dass ich der bin, der dich in deine Angst geführt hat, um sie mit dir zu überwinden, um dir zuzusprechen Tag für Tag, um dich an mich zu binden, um dich zu einem Leiter zu machen, der liebt über das Maß. Nicht aus eigener Leistung, sondern weil ich bei dir bin, weil ich dich liebe, wenn Menschen dich nicht lieben, weil ich dich nicht verlasse, wenn Menschen dich verlassen. Ich bin dein Gott, der beste Psychotherapeut, der jede Furcht in deinem Leben kennt. Und ich werde dich hineinführen. Ich werde dich hineinführen und ich werde dich herausführen. Ich werde dich hineinführen, werde dich bedecken mit meiner Liebe, bis du meine Liebe kennst. Bis du sie kennst. Und dann werden die Riegel deines Gefängnisses aufgehen. Dann wirst du frei sein, mein Kind. Frei zu lieben, frei zu sein. Denn das ist das Geschenk, das die Kinder Gottes erben. Freiheit. Freiheit. Freiheit von allen Ängsten, weil sie vor nichts mehr Angst haben, weil sie in allem den Vater erlebt haben. Keine Angst mehr vor dem Leben. Keine Angst mehr, denn der Vater geht überall hin mit. Ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass Gott manchen Männern, ich weiß nicht, wie vielen Männern oder nur einem Mann zusprechen möchte, du hast immer Angst gehabt vor dem Versagen. Du hast immer Angst gehabt zu versagen. Immer Angst, dass am Ende der Stempel schlecht sein wird. Und Gott sagt dir, ich bin mit dir. Ich bin mit dir. Und wenn du das Gefühl hast, versagt zu haben, dann will ich sprechen, mein Sohn, in meinen Augen versagst du nicht, sondern in meinen Augen lernst du. In meinen Augen lernst du Tag für Tag Neues. Und ich sehe dich nicht als Versager. Ich stempel dich nicht ab, wie die Welt dich abstempelt, sondern du bist mein Sohn, den ich selbst hervorbringen werde. Du bist mein Sohn, dem ich niemals sagen würde, dass du versagt hast, sondern immer dein Vater bin, der dich lehrt und liebt. Und ich habe in der Vorbereitung gesehen, dass manche Frauen Angst vor dem Verlust haben. Angst vor Verlust, Angst vor dem Verlassenwerden. Und Gott sagt dir, meine Tochter, ich bin da, jeden Verlust auszugleichen und jede Verlassenheit zu füllen. Ich bin da, dass all das, wovor du dich fürchtest, bedeckt wird mit mir. Nimm deine Angst wahr, du sollst nicht verlassen sein. Ich will der sein, der dich bedeckt. Ich will der sein, der dich bedeckt. Und es ist einfach so, in den nächsten Wochen werdet ihr erleben, dass es Situationen gibt, da wo ihr richtig erschüttert werdet, wo ihr weinen müsst, wo ihr spürt, dass euer Herz plötzlich lebendig wird. Und dann denkt nicht, dass es Situationen sind, die außerhalb von Gott sind, sondern es sind die Situationen, wo Gott euer Herz öffnet, dass ihr wieder spüren könnt, dass ihr wieder fühlen könnt, dass all die Einsamkeit getröstet wird und all das Leid eures Lebens getröstet wird. Denn Gott sagt, ich bin der Trost meines Volkes und ich selbst verbinde mein Volk. Ich selbst heile mein Volk und ich selbst führe es zu mir. Jesus, ich bitte dich, dass du heute Morgen alle Augen und Ohren geöffnet hast, deine Wege zu erkennen, dass du konfrontierst mit Angst, um der zu sein, der bedeckt, dass du konfrontierst mit unseren tiefsten Ängsten, um die Wahrheit hineinzusprechen. Herr, ich danke dir, dass du ein guter Psychotherapeut bist, besser als jeder andere Psychotherapeut, weil wir nicht selber allein sein müssen in unserer Angst, weil wir sie nicht alleine überwinden müssen, sondern weil du der Vater bist, der uns hineinführt, der uns bedeckt und wieder herausführt. Ich danke dir, dass keiner in deinem Volk alleine ist in der Not seines Herzens und dass du jede Menschenfurcht und jede Furcht mit dir selbst bedeckst, sodass wir nie wieder in unserem Leben verschrecken müssen oder erschrecken müssen, sondern dass wir wissen, dass du alle Zeit liebst. Ich würde jetzt an dieser Stelle den Gottesdienst offiziell beenden und ich bete einfach, dass der Heilige Geist sich erinnert in den Stunden von Einsamkeit, wo sich keiner meldet, in den Stunden von unerfüllter Sehnsucht, dass du weißt, dass Gott genau jetzt da ist, um dich zu trösten, dich zu lieben und dich glücklich zu machen. Dass Gott als bester Vater der Erste und der Letzte sein möchte und dass er eifert um dein Herz. Und dann wirst du ein Leiter sein wie Mose, der als das ganze Volk versagt, für das Volk einsteht. Und dann wirst du ein Leiter sein wie Josef, der die ihn in den Brunnen geworfen haben, denen gibt er zu essen. Und du wirst einer sein, der liebt, wie Gott liebt, wenn du ihn in den einsamen Stunden deiner Verlassenheit und Angst erlebst als der Vater aller Vaterschaft.